Tübingen hat eine beachtliche Anzahl an Kunstwerken auf Plätzen, in Straßen, in Parks und an Gebäuden vorzuweisen. An vielen dieser Kunstwerke laufen wir täglich vorbei, ohne sie richtig wahrzunehmen, wodurch der Kunstpfad Tübingen dazu einlädt, sich genauer mit den Kunstwerken auseinanderzusetzen. Eine Vielfalt an Materialien, Stilen und Techniken zeigt eine große Bandbreite künstlerischen Schaffens. Ob im Besitz der Stadt oder der Universität, fast ausnahmslos bereichern sie das Stadtbild. Dies ist der zweite Teil des Kunstpfades. Die nächste Station war das Uhland-Denkmal.
Das ist das Nationaldenkmal der Deutschen von Ludwig Uhland. Damals bei seinem Tod ein ungeheuer angesehener und bedeutender Mann. 1873 wurde das Denkmal eingeweiht. In der Mitte hier, oder in der Mitte oben steht Uhland. Dann gibt es den Sockel, das sind Allegorien angebracht, die Dichtkunst, das Vaterland und die Forschung symbolisieren sollte. Uhland war ja ein ganz vielfältig begabter Mensch, er war Dichter, er war tatsächlich Forscher, war der erste Germanistikprofessor zum Beispiel an der Universität und er war in der Frankfurter Paulskirche, das gute alte Recht. Ja? Also einer, der tatsächlich den Liberalismus, die Demokratie vertreten hat und zu seinen Lebzeiten schon ungeheuer angesehen war.
Entworfen wurde das Uhland-Denkmal von Gustav Adolf Kietz, einem bekannten klassizistischen Bildhauer, der einige bedeutende Denkmale des 19. Jahrhunderts schuf.
Es ist eine würdevolle Gestalt, wie er da hinschreitet, ja, das Buch in der Hand, erhobenen Hauptes.
Gleichzeitig wird dieses Denkmal aber auch als das Sorgenkind der Kunstwerke bezeichnet.
Ich glaube, ich kennt jedes Kind, aber es ist so ein bisschen ein Sorgenkind, ja. Es ist unglaublich, sehen Sie, es ist schon wieder beklebt, ja. Wir haben hier das Problem, wenn Sie da sehen, Glasscherben liegen hier. Das haben wir bei ganz vielen Denkmalen in Tübingen, dass da Flaschen dagegen geworfen werden, ja. Sie werden auch oft, wird nachts draufgestiegen, also der Uhland hat öfter mal eine rote Nase oder irgendeinen Schal um und es schädigt natürlich diese Kunstwerke wahnsinnig. Aber was hier auch kompliziert ist, wenn Sie sich das näher anschauen, schon diese Einfassung, die Restauratorin, die Frau Feldkeller, sagt immer die biogene Masse, der biogene Bewuchs, also das sind Flechten, Moose, das ist das, was von oben kommt. Eigentlich sind Bäume ganz schlecht für solche Kunstwerke. Wir haben es noch gar nicht so lange restaurieren lassen und man soll es schon wieder restaurieren. Das ist aber ein unglaublicher finanzieller Aufwand. Ja.
Bevor es von dem Uhland-Denkmal weiter zur Stiftskirche ging, war es der Kunsthistorikerin Dagmar Weizenegger wichtig, noch ein paar Worte zu der Stolperstein-Initiative zu sagen.
Serielle Kunstwerke ist etwas, ein Kennzeichen der Moderne. Das heißt, es sind Kunstwerke, die einen hohen Wiedererkennungswert hat. Ja, durch diese tausendfache Wiederholung wissen Sie sofort, um was es sich handelt. Ja, und auch durch diese ähnliche Machart, also es sind natürlich tausende Einzelschicksale, verschiedene Biografien, ganz Menschenleben, die sich dahinter verbergen. Aber im Prinzip ist Günther Demnig ein Künstler und zum Beispiel die Stadt Berlin, nee, Frankfurt war es, glaube ich. Frankfurt war es. Die hat es zum Beispiel in ihrem Kunstpfad aufgelistet als Kunst im öffentlichen Raum. Ich denke, es ist beides, ja, es ist Erinnerungsmahnmal, ja, aber es ist genauso Kunst und auch die konzeptionelle Idee der von den Nationalsozialisten verfolgten Menschen, hauptsächlich der erste Gedanke war an Jüdinnen und Juden, die in diesen Häusern ursprünglich gelebt hatten, also an ihren letzten Wohnort. Und es ist eingegeben, der Name und dann ein Grund deportiert oder ja, ins Exil gegangen mit den Jahreszahlen. Hier in diesem Haus war die Familie Simon Hayum vor allem war ein bedeutender, war ein Rechtsanwalt, war Mitglied des Gemeinderats, ja, also eine sehr vielfältig vernetzte Familie.
Die letzte Station des Kunstpfades waren die vier Evangelisten-Symbole auf dem Turm der Stiftskirche.
Deshalb, weil ja der Stadt die obere Hälfte oder das obere Drittel des Turmes gehört. Das war die in den Kirchturm wurden früher hoheitliche Aufgaben wahrgenommen. Da hat ein Turmwächter gewohnt, der gewarnt hat vor Feuersbrunst, vor Feindesangriffen. Und deswegen ist das im Besitz der Stadt, weil er diese Aufgaben wahrgenommen hat. Und da standen an diesen Ecken, wo jetzt die Figuren sind, also vier Figuren, standen so Fialen, also so gotische Türmchen, die so stark beeinträchtigt waren, so stark zerstört waren, dass man sie ersetzen wollte. Und man hat dann gesagt, man ersetzt sie durch Evangelistensymbole.
Die vier wie Wasserspeier anmutende Tierplastiken, die vom Turm der Stiftskirche aus in je eine der Himmelsrichtung blicken, sollen die vier Evangelisten symbolisieren. Dargestellt sind Adler, Löwe, Engel und Stier, die jeweils für Johannes, Markus, Matthäus und Lukas stehen. Unverkennbar aber ist auch die völkische Formsprache der Arbeit, die in dem grimmigen, gen Westen gerichteten Adler besonders deutlich wird. Der Bildhauer Fritz von Grävenitz war für ihre Entstehung verantwortlich. Grävenitz setzte sich mit diesem Entwurf für den Turm der Stiftskirche gegen den Tübinger Bildhauer Uge Bertle durch.
1892 geboren in einer Stuttgarter Familie, der militärisch geprägt, der Vater war General. Fritz von Grävenitz wurde auf Kadettenanstalten geschickt nach Berlin und Potsdam, wie übrigens seine Brüder auch. Er hatte zwei Brüder. Und war dann Teilnehmer des Ersten Weltkriegs als Hauptmann. Ja? Seine zwei Brüder sind gefallen im Ersten Weltkrieg. Er war schwer verwundet, das ist wichtig für unsere Evangelistensymbole. Er hatte auf dem rechten Auge überhaupt, war er erblindet, und auf dem linken Auge nur ein eingeschränktes Sehvermögen. Ja? Er war ein Mann, der dann nach dem Krieg, der natürlich auch nicht mehr militärtauglich war, mit diesen schweren Verletzungen, er hat nach dem Krieg tatsächlich eine Ausbildung zum Künstler begonnen, also nicht an der Akademie, aber er hat Kurse besucht, er hat private Kunstschulen besucht und hat dann schon in den 20er Jahren erste Skulpturen gemacht, vor allem angelehnt an der Natur, Rehe, ja, so Kleinplastiken, die er geschaffen hat. Ein schwer weltkriegsverwundeter Offizier, ja, der nur noch, und das ist für einen Bildhauer sehr schlimm, wenn Sie so eingeschränkt, weil das räumliche Sehen, wenn Sie nur noch ein Auge haben, ist das räumliche Sehen eingeschränkt, und das ist für einen Bildhauer schlimmer als für einen Maler, ja, weil Sie brauchen dieses räumliche Vorstellungsvermögen. Und da stand er bei Wind und Regen und hat diese Skulpturen behauen. Er hat dann ein Buch herausgegeben, ja, das heißt Bildhauerei in Sonne und Wind.